Eine Ansage für die Kinder. Nächsten Sonntag, Pfingstsonntag, ist KIGO Spezial und da seid ihr alle schon um 10 Uhr herzlich willkommen im Plenum. Also nächsten Sonntag, dran denken, gleich ins Plenum, nach oben um 10 Uhr. Und die Eltern sind eingeladen, man könnte noch Muffins brauchen, wer da also gerne noch backen möchte und etwas beisteuern möchte, der darf das gerne tun. Und jetzt dürft ihr Kinder in eure Gruppen gehen. Wir wünschen euch eine tolle Zeit zusammen mit euren Mitarbeitern. Das Neurotoxin der grünen Mamba ist auch für den Menschen sehr gefährlich. Nach einem Biss ist eine sofortige Behandlung mit einem artspezifischen Schlangenserum absolut überlebensnotwendig. Das Gift umfasst eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, die erspare ich uns jetzt. Hier heißt es noch in Wikipedia, es besteht die Gefahr von Herzrhythmusstörungen, die Störung der elektrischen Reizausbreitung, die Zerstörung der Zellmembran. Und die tödliche Dosis dieses Giftes beträgt bei einem durchschnittlichen Menschen ca. 10 bis 20 Milligramm. Weltweit gibt es etwa 400 giftige Schlangenarten. Man schätzt, dass ungefähr 10 Millionen Schlangenbisse im Jahr vorkommen und 125.000 Todesopfer fordern. Wer hat diese Einleitung schon mal gehört? Das ist gut. Wir haben nämlich im Lauf der 40 Tage ein paar Wochen her, schon mal über Vergebung hier gepredigt. Und da bin ich nur zum ersten Teil gekommen. In dieser Predigt ging es darum, wie wichtig das ist, dass ich Vergebung empfange, dass mir vergeben wird, dass ich um Vergebung bitte, sowohl bei Gott und bei den Menschen. Und eigentlich gehört da ja noch ein zweiter Teil dazu, nämlich wie wichtig es ist, dass ich vergebe. Das wollen wir heute, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das ist sozusagen ein Nachschlag zu den 40 Tagen, zu dieser Transformationsreihe. Und wie das so üblich ist bei unseren Transformationspredigten, bei unseren 40-Tage-Predigten, seid ihr immer auch dran. Also heute ist dann nach dem Abendmahl auch nochmal die Gelegenheit, aus euren eigenen Erfahrungen uns mitzuteilen, uns teilhaben zu lassen an dem, was ihr mit Gott, vielleicht auch speziell bei diesem Thema erlebt habt. Ich sage es jetzt schon mal, weil nicht alle sind spontan und dann könnt ihr euch ein bisschen vielleicht überlegen, habe ich was da beizutragen und dann seid ihr am Start, wenn es dann soweit ist. Okay, herzliche Einladung dann nachher, nach dem Abendmahl hier einfach nochmal mit zu predigen, mitzuteilen, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Warum habe ich denn die gleiche Einleitung gewählt bei diesem Thema? Vergebung empfangen und Vergebung gewähren, Vergebung schenken. Weil es beides Mal um das gleiche Problem geht. Es geht beides Mal um Schuld. Sowohl wenn ich der Täter bin, als auch dann, wenn ich mich als Opfer empfinde. Es geht um Schuld. Und bei der ersten Predigt habe ich gesagt, Schuld, das ist so etwas Ähnliches wie Gift. Schuld zerstört. Schuld dringt ein in alle Blutgefäße unseres sozialen Kreislaufs. Schuld macht kaputt. Schuld tötet. Schuld, wenn ich schuldig geworden bin und mir diese Schuld nicht vergeben wird, diese Schuld zerstört mich. Schuld ist absolut destruktiv, absolut zerstörend, lebensverneinend, beziehungskillend. Schuld macht krank. Aber das gilt nicht nur, wenn ich der Täter bin, sondern das gilt auch, wenn ich das Opfer bin. Schuld macht krank. Schuld ist wie Gift, das sich ausbreitet in alle Bereiche des Lebens. Und das gilt auch, wenn ich gebissen worden bin, sozusagen jetzt im Bild. Wenn man mir Unrecht getan hat, dann stehe ich sozusagen als jemand, der sich als Opfer empfindet, stehe ich wie vor einer T-Kreuzung. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann rechts oder ich kann links abbiegen. Die eine Möglichkeit ist die, dass ich diese Schuld irgendwie behalte, dass ich sie nachtrage, dass ich sie in meinem Leben kultiviere, dass ich mich ständig als Opfer empfinde. Diese Option wird mich mittel- oder langfristig zerstören. Oder ich habe die Möglichkeit, Schuld zu vergeben. Wir haben bei dieser ersten Predigt gesagt, Gott hat ein Gegengift, ein Serum geschaffen gegen Schuld. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Das Gegengift, das Serum, das Antimittel gegen Schuld, das steht hier. Symbolisch in unserer Mitte, auf der Bühne unseres Gottesdienstraumes. Das ist der Ort, den Gott geschaffen hat, um Schuld zu vernichten, um Schuld in ihrer tödlichen Wirkung wirkungslos zu machen. Durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus und durch seine Auferstehung hat Gott ein Gegenmittel, ein Gegengift, ein Antiserum gegen Schuld geschaffen. Golgatha ist der Ort der Vergebung. Golgatha ist der Ort der Heilung von Schuld. Golgatha ist der Ort, wo Menschen heil werden können vom giftigen Biss der Schlange, wo Schuld entmachtet wird. In ihrer tödlichen Wirkung. Das ist Golgatha. Der Glaube an Jesus Christus, das Empfangen von Vergebung, das ist die Heilung von Schuld. Und jetzt kommt alles darauf an, dass ich diese Vergebung weitergebe. Es gibt einen Text in der Bibel, wo das sehr deutlich zum Ausdruck kommt, nämlich in einer der Vaterunserbitten. Jesus lehrt seine Jünger beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir beten das täglich oder fast täglich. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Für mich ist das Vaterunser oft so ein Einstieg in meine persönliche Gebetszeit, wo ich neu ausgerichtet werde. Ich merke das oft, wenn ich einfach so ins Beten reinstolpere, das ist auch okay. Lieber beten als gar nicht beten. Aber wenn ich einfach so reinstolpere, ich verhedder mich so schnell im Gestrüpp meiner Wünsche und meiner Bedürfnisse und meiner Sorgen. Und mit dem Vater Unser zu beginnen, das ist so wie der Kompass, wo ich erstmal mir überlege, hey, ich beginne mit Vater. Ich mache mir bewusst, zu wem ich bete, und ich bekomme von ihm die Prioritäten meines Lebens gespiegelt und kann mich da einklinken im Gebet. Es ist sehr, sehr hilfreich für mich persönlich, mein Beten zu orientieren am Vater unser. Und da beten wir: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube nicht, dass Jesus damit meint: Lieber Gott, vergib uns im selben Maß, wie wir vergeben. Mal ganz ehrlich, Hand hoch, wer von uns würde dann jemals ausreichend Vergebung empfangen? Wenn Gott uns mit dem gleichen Maß messen würde, wie wir anderen bemessen, wer hätte dann eine Chance? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir mit Gott rechnen und sagen: Hey, guck mal, lieber Gott, wie ich das mache. Ich vergebe meinen Schuldigern, also vergib mir auch. Sondern es ist gerade umgekehrt. In dieser Bitte geht es darum: Lieber Gott, das, was ich von dir empfange an Vergebung, das gebe ich weiter. Das reiche ich durch. Das lasse ich durch mich durchfließen. Ich kann und will diese Vergebung, die ich von dir empfange, die kann ich gar nicht für mich behalten. Ich bin sozusagen wie angeschlossen an einen neuen Blutkreislauf. Ich empfange Vergebung. Dort, das ist der Ort. Und jetzt schenke ich diese Vergebung weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das macht deutlich, wenn es heute um Vergebung geht: Es geht nicht um einen heroischen Akt der Selbstüberwindung. Vergebung ist keine Leistung, zu der ich mich ansporne oder zu der ich mich getrieben sehe, weil Gott das schließlich so von mir fordert. Sondern Vergebung, das ist ein Geschenk, das ich empfange und das ich weiterreiche. Vergebung hat ihren Ursprung immer im Kreuz. Vergebung hat nie den Ursprung in meinem guten Willen, dass ich so ein toller, sozialverträglicher Mensch bin, der so seine Gunst gnädig an andere verteilt und seine Sonne scheinen lässt über alle Menschen, die um ihn herum leben. Vergebung ist immer etwas, das ich empfange. Vergebung hat ihren Ursprung immer im Kreuz, immer in Jesus Christus. Aber weil das so ist, darf ich, ja, und muss ich das auch weitergeben? Darum geht es heute. Vergebung weitergeben, Vergebung schenken. Als Menschen, die selbst Vergebung empfangen, andere teilhaben lassen an diesem Geschenk. Wie könnte das praktisch aussehen? Gibt es da Schritte? Gibt es da hilfreiche Einsichten, wie das gelingen kann? Ich möchte mal ein paar mit euch durchgehen. Ein erster Schritt dazu aus meiner Sicht ist, dass ich wahrnehme und mir eingestehe, was mir wehtut und wo andere schuldig geworden sind an mir. Das klingt jetzt vielleicht paradox, das klingt jetzt für euch vielleicht wie ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber wisst ihr, ich glaube, dass wir oft zu schnell vergeben. Dass wir zu schnell vergeben. Dass wir mit den Lippen vergeben. Dass wir schneller sagen: Ich vergebe dir, als unser Herz das eigentlich fühlt. Das hat den Grund, dass wir wissen ja, wir sind ja christlich sozialisiert, wir sind ja schon ein bisschen so mehr oder weniger so im Dunstkreis der Gemeinde aufgewachsen oder ein paar Jahre dabei. Und wir wissen ja, wir müssen ja sowieso vergeben. Also mache ich es lieber gleich. Also bevor ich das, was mir wehtut, überhaupt richtig an mich heranlasse. Bevor ich das überhaupt mir eingestehe, was das für eine tiefe Verwundung war, spreche ich das sozusagen einfach mal aus. Ich vergebe dir. Ich muss es ja. Das ist ja sowieso meine Pflicht. Und dann sind wir zu schnell. Vergeben heißt nicht, nicht wahrnehmen, was da weh tut. Ich muss mir das eingestehen. Ich darf das fühlen. Ich muss es fühlen. Warum? Ich weiß nicht, ob ihr das selber auch schon erlebt habt, dass ihr mit Worten Vergebung ausgesprochen habt. Euer Herz war noch nicht so weit und das holt uns ein. Das hängt noch, das bohrt. Und wenn so etwas Unabgeschlossenes, so etwas Voreiliges ausgesprochen ist, dann schafft sich unsere Seele meistens irgendwelche Kanäle, um das doch noch irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen. Was wir da noch innerlich fühlen, was da noch nicht wirklich abgeschlossen, was da noch gärt in unserem Herzen. Vergebung braucht Zeit. Das ist wie Heilung. Heilung braucht auch Zeit. Je nachdem, was es für eine Krankheit ist. Klar, wenn ich einen Schnupfen habe, das dauert nicht so lange, wie wenn ich irgendeine schwere Lungenentzündung auskuriere. Es gibt es auch unterschiedliche Arten von Verletzungen. Aber Vergebung, je nach der Schwere auch dessen, was vorgefallen ist, braucht Zeit. Das ist wie ein Trauerprozess. Ich muss vielleicht auch einen Verlust beweinen und betrauern. Irgendetwas ist zerbrochen. Irgendetwas ist nicht mehr so, wie es vorher war vielleicht. Ich darf meiner Seele Zeit lassen. Ein zweiter Gedanke. Vergebung ist ein Entschluss, der sagt, ich will vergeben. Auch wenn ich es vielleicht im Moment noch nicht kann. Wollen ist noch nicht gleich können. Nochmal, um das Bild von Krankheit und Genesung ein Stück weit zu bemühen. Wenn ich mit einer Lungenentzündung, ich hatte schon mal eine schwere Lungenentzündung, wo ich dann auch eine Woche im Krankenhaus sein musste. Ich wollte gesund werden. Ich wusste, ich will wieder aufstehen. Und ich werde alles dafür tun, sobald die Ärzte mir das erlauben und ich darf wieder aus dem Bett raus. Aber im Moment aufzustehen, ich war viel zu schwach. Ich hatte die vorher 3 Wochen verschleppt, weil man sie nicht erkannt hat und die falschen Medikamente gegeben hatte. Und ich war dann so am Ende, dass ich richtig schwach war. Und ich hätte gar nicht aufstehen können. Aber ich wusste, ich will wieder gesund werden. Vergebung ist zunächst einmal ein Entschluss. Ja, ich will vergeben. Ich will da hinkommen. Und ich werde das auch. Aber im Moment kann ich es vielleicht noch nicht so, wie ich das möchte. Auch sich das einzugestehen und vielleicht auch dem anderen zu sagen, ist ein Akt der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit. Vergebung ist der Entschluss, meine Identität nicht aufzubauen oder herumzubauen um das, was mir angetan wurde. Kann ich das nochmal sagen? Vergebung ist der Entschluss, meine Identität, das, was mich ausmacht, was ich bin, nicht aufzubauen oder drum herumzubauen um das, was mir angetan wurde. Kennt ihr das, dass ihr das, was euch angetan wurde, dass ihr das mit euch herumtragt? Dass ihr euer ganzes Leben darum herumbaut, ja, man hat mir das getan. Ich bin so behandelt worden. Meine Eltern, mein Chef, mein Ex-Mann, die haben das und das und das trage ich mit mir herum. Das ist ein Teil meiner Identität. Ich nehme mich wahr als ein Opfer. Morgens, wenn ich aufwache und in den Spiegel mich schaue, ich bin jemand, dem das angetan wurde. Ich hab's nicht verdient. Anderen geht's besser. Ich muss das tragen. Mir hat man so mitgespielt. Und ich baue meine Identität drumherum. Ich baue das drauf auf. Vergebung ist der Entschluss, meine Identität nicht auf dem aufzubauen. Nicht auf der Schuld anderer Menschen aufzubauen. Und Vergebung ist der Entschluss, das ist jetzt noch ein Stück tiefer, auch die Identität des Täters nicht festzumauern auf dem, was er getan hat. Das geht so schnell. Du hast mir immer, weißt du noch, damals. Du kannst ja gar nicht anders. Ich weiß doch schon. Und ich baue die Identität meines Gegenübers auf dem, was er getan hat. Ich nagle ihn fest bei seiner Tat. Vergebung ist der Entschluss, das nicht zu tun. Genauso, wie das Jesus mit mir nicht tut. Versteht ihr? Jesus hält mich nicht fest an dem, was ich getan habe. Jesus behaftet mich nicht bei meiner Schuld. Gott sagt zu mir nicht, wenn er mich ansieht, du bist doch aber der, der das und jenes. Nein, sagt, komm in meine Arme, ich hab dich lieb. Ich hab dir vergeben. Es interessiert mich nicht, was du getan hast. Vergebung ist der Entschluss, meine Identität nicht aufzubauen auf Schuld, sondern auf dem, was Gott getan hat. Der Schmerz bleibt möglicherweise in meinem Herzen. Aber ich erlaube Gott, mich durch diesen Schmerz zu verändern. Ich erlaube diesem Schmerz nicht, mich zu zerfressen. Ich erlaube diesem Schmerz nicht, mein Leben zu dominieren. Ich erlaube Gott, mich durch diesen Schmerz zu verändern. Und deshalb macht Vergebung die Schuld nicht klein. Das wäre ein dritter Punkt. Vergebung macht die Schuld nicht klein. Vergebung verharmlost die Schuld nicht. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, zu sagen, ach, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ist schon okay. Das ist nicht Vergebung. Vergebung ist nicht zu sagen, ist ja nicht so schlimm. Vergebung heißt, ich vergebe dir. Obwohl es schlimm ist. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber ich vergebe dir. Es hat mich tief getroffen. Aber ich vergebe dir. Du hast mit dem, was du getan hast, etwas zerstört in meinem Leben, was ich nicht mehr aufbauen kann. Aber ich vergebe dir. Durch deine Schuld ist in irgendetwas kaputt gegangen. Du kannst es nicht wieder gut machen. Aber ich vergebe dir. Vergebung heißt nicht, die Schuld zu verharmlosen oder zu bagatellisieren. Vergebung heißt, die Schuld beim Namen zu nennen. Dem anderen das sagen. Du, das hat mich richtig getroffen. Ich habe mich in dem Moment gefühlt wie... Aber ich vergebe dir. Ich trage dir das nicht nach. Ich lasse dir diese Schuld nicht. Ich behafte dich nicht bei dieser Schuld. Ich lasse dich los. Und dann wird immer wieder ein vierter Schritt, ein vierter Gedanke, die Frage gestellt, ja, setzt Vergebung denn nicht die Reue meines Gegenübers oder des Täters voraus? Setzt Vergebung nicht voraus, dass der andere um Vergebung bittet? dass er bereut, kann ich ihm nicht erst dann die Vergebung zusprechen, wenn er zu mir kommt oder sie und sagt, es tut mir leid, vergib mir bitte. Nein. Definitiv nein. Es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass zwei Menschen aufeinander zugehen, dass Reue stattfindet und dass die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Das ist Versöhnung. Vergebung ist das, was ich dem Täter gegenüber tue, was ich ausspreche. Und das kann ich und muss ich unter Umständen auch dann tun, wenn der andere keine Reue zeigt. Reue, das ist nur das Instrument, wie der Täter Vergebung empfangen kann. Wer nicht bereut, kann keine Vergebung annehmen. Er empfängt sie nicht. Er lässt sie nicht an sich heran, weil er seine Tat möglicherweise gar nicht einsieht, weil er nicht dazu steht. Und wer nicht zu seiner Tat steht, kann auch keine Vergebung empfangen. Denn Vergebung heißt ja immer, ich erkenne an, dass ich schuldig geworden bin. Also als Täter, ein Täter kann nur Vergebung empfangen, wenn er Reue zeigt. Sie kommt bei ihm nur an, wenn er sie annehmen möchte. Aber aussprechen von meiner Seite her Vergebung oder zusprechen, das ist eine andere Sache. Das setzt nicht die Reue des Täters voraus. Manchmal ist das nicht möglich. Es gibt viele Beziehungen oder viele Konstellationen, wo der Täter nicht bereut, wo es vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit dazu gibt. Und trotzdem, manchmal kann ich ihm das dann auch nicht so sagen, weil er das als Affront möglicherweise empfindet, wenn ich zu ihm gehe und sage, ich vergebe dir, wenn er es gar nicht einsieht. Aber vergeben, das ist auch etwas, was ich aussprechen kann vor Gott oder vielleicht vor einem Menschen, vor einem Seelsorger, vor einem Zeugen. Sage ich, ich vergebe diesen Menschen. Ich lasse dieses Gift nicht weiter zirkulieren in mir drin. Ich will Heilung empfangen. Ich will Heilung empfangen. Ob der andere das annimmt, ob er bereut, ob er das einsieht, ob er Vergebung auch empfangen möchte, ob er versöhnungsbereit ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich vergebe. Ich mache mich frei von dieser Schuld des anderen. Das ist Vergebung. Und in diesem Sinne setzt Vergebung nicht die Reue des Täters voraus. Ich muss vergeben. Auch wenn der andere nicht bereut. Ob er diese Vergebung dann annehmen und empfangen kann, das ist eine andere Sache. Das wäre wünschenswert. Und manchmal kann, wenn ich dem anderen Vergebung zusage, es beim Täter auch so etwas in Gang setzen wie ein Nachdenken über die eigene Schuld. Vielleicht erstmal etwas, das etwas weich wird in seinem eigenen Herzen. Aber in der Hand habe ich das nicht. Ein weiterer Gedanke zur Vergebung. Vergebung kann auch bedeuten, destruktive Beziehungen zu beenden oder auf Distanz zu gehen. Vergebung heißt nicht, ist kein Freischein für den Täter, so weiterzumachen wie bisher. Vergebung bedeutet nicht, Ja zu sagen zu zerstörerischen Beziehungen. Vergebung bedeutet nicht, ich lasse alles mit mir machen. Das ist oft auch ein weit verbreitetes Missverständnis. Ja, man muss das halt alles ertragen und immer wieder. Das ist nicht gesagt. Vergebung ist keine Erlaubnis für den Täter, einfach weiterzumachen. Denn Vergebung ist keine Verharmlosung des Bösen, sondern es geht um eine Entmachtung des Bösen. Bei der Vergebung geht es immer um eine Entmachtung des Bösen. Und wenn ich dem anderen erlaube, immer dasselbe Spiel zu spielen, dann unter Umständen fördere ich das Böse in ihm und bei ihm. Das ist nicht gut. Ich kann diesen Punkt nicht sehr ausführlich behandeln. Ich würde sagen, wenn du in so einer Beziehung, in so einer Konstellation bist, wo du das so empfindest, dann brauchst du therapeutische oder seelsorgerliche Begleitung. Du kannst das nicht alleine für dich entscheiden. Du brauchst zwar einen Spiegel, jemand, der dir hilft, das zu reflektieren, dass du nicht sozusagen jetzt auf der anderen Seite vom Pferd herunterfällst und sagst, okay, und das war's jetzt und jetzt ist Schluss, und sondern dass du mit jemandem gemeinsam das sortierst. Wo ist die Grenze? Wo muss ich jetzt aussteigen? Wo muss ich die Notbremse ziehen? Ich sage das einfach nur, weil ich das immer wieder auch antreffe, gerade in christlichen Kreisen, dass man mit Vergebung alles erlaubt. Gewalt in Beziehungen, Missbrauch. Das darf nicht sein. Das heißt nicht Vergebung. Ein letzter Gedanke. Die Kleingruppen haben von mir schriftliches Material gekriegt. Da gibt's noch einen zusätzlichen Punkt, den lasse ich jetzt weg aus Zeitgründen. Ein letzter Gedanke. Vergebungsbereitschaft, meine eigene Vergebungsbereitschaft, führt schrittweise zur Selbsterkenntnis über meine eigene Beteiligung am Konflikt oder am Geschehen. Nochmal. Vergebungsbereitschaft, die Bereitschaft zu vergeben, macht mich frei, setzt mich frei und kann Stück für Stück auch zur Selbsterkenntnis führen, wo ich auch beteiligt bin, wo ich vielleicht auch mit dazu beigetragen habe, wo ich auch involviert bin in das Geschehen. In vielen Beziehungen ist das so, nicht in allen. Es gibt auch in Ausnahmefällen einseitige Schuldverhältnisse, aber das ist in Beziehungen, in Freundschaften, in langjährigen Beziehungen meistens nicht der Fall. Es gehören oft zwei dazu. Und ich habe das bei mir selber schon erlebt und erfahren, wenn ich frei werde, zunächst einmal dem anderen zu vergeben und diese Befreiung erlebe, zu sagen, ich lasse das los, ich schneide mich ab von diesem giftigen Kreislauf, ich spreche Vergebung aus. Mit der Zeit fange ich an, auch das zuzulassen und sagen, und du hast ja auch ganz schön aggressiv oder und so weiter. Für viele klingt das wie ein Verrat. Wenn ich anfange, mich selber zu hinterfragen, dann mache ich ja die Schuld des anderen kleiner. Wenn ich nicht darauf beharre, dass der schuld ist, sondern wenn ich auch noch bei mir anfange, meinen Anteil zu erkennen, dann ist es ja gar nicht mehr so schwarz-weiß, wie ich das gern hätte. Das kann sein. Meistens ist es auch nicht schwarz-weiß. Aber oft ist der erste Schritt zur Selbsterkenntnis erst einmal die Bereitschaft, dem anderen zu vergeben. Und dann sich selber anzuschauen. Ich möchte zum Schluss noch ein paar ernste Worte an uns alle richten. Vergebung ist keine Option. Vergebung ist keine Möglichkeit, die ich habe oder nicht habe. Vergebung ist die einzige lebensrettende Möglichkeit, die Gott mir schenkt, um von Schuld nicht krank oder tödlich verwundet zu werden. Einem anderen zu vergeben, der an mir schuldig geworden ist, das ist keine Option. Das ist nicht etwas, was ich tun kann, wenn ich gut drauf bin. Das hat Jesus in der Mitte seiner Lehre verankert. Wenn du nicht vergibst, bleibst du krank. Du gehst zugrunde. Du hast nur diese eine Möglichkeit, die Vergebung, die Gott dir schenkt, weiter fließen zu lassen zu anderen Menschen. Das ist keine Sache, die dir freigestellt ist. Vergebung ist nichts für Fortgeschrittene. Vergebung geht uns alle an. Vergebung ist eine heilige Angelegenheit, die extreme Auswirkungen hat für alle Ewigkeiten, die unser Leben bestimmt auf eine unüberschaubare Weise und das Leben anderer Menschen. Wenn wir nicht vergeben, dann lassen wir zu, dass Schuld weiter tötet, zerstört, Misstrauen wächst, Mauern wachsen, Beziehungen kaputt gehen, Ehen zerstört werden, Freundschaften auseinanderbrechen, Kinder geschädigt werden für ihr Leben. Das sind die Folgen von Schuld. Es geht heute Morgen nicht um ein Lifestyle-Thema. Es geht wirklich um das Eingemachte. Es geht darum, dass Gott einen Ort geschaffen hat durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus Christus, um Schuld zu vernichten. Und dass wir da nicht einfach sagen können, sorry, ja, weiß ich nicht, nächstes Jahr vielleicht. Wisst ihr, Vergebung ist nie billig. Vergebung hat Jesus das Leben gekostet. Und Vergebung kostet uns auch. Vergebung ist nie billig. Die hat Jesus das Leben gekostet. Jetzt sind wir in der Mitte dessen, was wir gleich miteinander feiern werden. Wir wollen das Abendmahl miteinander feiern. Das Abendmahl ist ein Vergebungsmahl. Das Abendmahl ist ein Mahl, wo du mit Händen und mit dem Mund schmeckst, wie freundlich Gott zu dir ist. Das Abendmahl ist ein Mahl, wo du Danke sagst, danke Gott für deine Vergebung. Und wir schlagen Jesus ins Gesicht, wenn wir diese Vergebung nicht weitergeben. Das meine ich ganz ernst. Das geht nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht, ich kann nicht am Abendmahl teilnehmen, wenn ich nicht Vergebung praktizieren möchte. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, das geht sofort. Das braucht seine Zeit. Aber wir können aus Jesus keinen Hampelmann machen. Wir können nicht die Schuld anderer Menschen nicht vergeben, sie bei ihnen lassen und selber Vergebung in Anspruch nehmen. Das geht nicht. Das ist eine heilige Angelegenheit. Da kommst du heute Morgen nicht raus aus dieser Nummer. Vergiss es. Du kannst hier nicht wieder so rausgehen, wie du reingekommen bist. Gott hat dir etwas gesagt heute Morgen. Es geht nicht. Du kannst das nicht wieder wegdrücken. Vergebung ist angesagt. Um Jesu Willen, um Gottes Willen. Nicht, weil der Pastor das will, weil man das so macht, weil das zum guten Stil gehört. Es gibt einen einzigen Grund für Vergebung. Einen einzigen Grund. Du kannst es auch andersrum betrachten. Du kannst auch sagen, okay, heute Morgen ist Abendmahl. Was für eine Gelegenheit, das jetzt umzusetzen. Was für eine Chance. Was für eine Einladung von Gott. Komm, sagt Jesus, komm. Egal was passiert ist in deinem Leben, ich lade dich ein. Du bist bei mir willkommen. Es gibt Vergebung. Egal, komm an meinen Tisch. Komm, du bist mir sowas von willkommen. Es gibt Vergebung für die schlimmsten Sünden. Es gibt für alles Vergebung. Und was für eine Chance, wenn du heute Morgen sagst, und ich nehme dieses Abendmahl und sag, yo, und das gebe ich auch weiter. Das will ich gar nicht für mich behalten. Das soll durch mich hindurchfließen. Diese Freundlichkeit, das müssen andere noch schmecken. Diese Liebe Gottes, die müssen andere noch erfahren. Ich rufe nachher an. Ich mache einen Termin aus. Ich treffe mich mit XY. Ich schreibe einen Brief. Ich schließe mich heute Mittag in mein Zimmer ein und sage, oh Gott, ich vergebe diesen Menschen. Was für eine Chance, was für ein Geschenk, was für eine Einladung. Ich möchte uns jetzt bitten, dass wir aufstehen. Und dass wir dieses einfache, schlichte, simple, unübertroffene Gebet miteinander beten, das Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser. Dass wir das miteinander beten. Und genau so meinen, wie wir sagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen und der Lukas erklärt uns jetzt, wie das mit dem Abendmahl genau geht.
Amen. Danke, Christoph.